Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und es ist wieder Zeit für eine News-Episode. Auch im Oktober 2024 bleibt es ungebrochen dynamisch an der Schnittstelle zwischen TradFi und Blockchain in Dach. Eine Teilmenge der News, die wir heute besprechen, nämlich die Top 10 News im Oktober, zumindest die Top 10 News aus unserer Sicht, findet ihr auch in einem eigens erstellten Artikel bei Payment and Banking. Diesen verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Hier heute im Recording im Fokus steht erstmal ein Marktupdate zu Kryptowerten, Krypto-ETFs und heute auch mal die Krypto-Suchanfragen auf Google. Dann haben wir einen Deep Dive mitgebracht und zwar in Krypto im US-Wahlkampf. Die Krypto-Policies der Kandidaten könnten das sprichwörtliche Zünglein an der Waage sein im extrem knappen US-Wahlkampf. Wir schauen auf Tokenisierungsprojekte in Dach. Da gibt es ungebrochenes Engagement bei der Tokenisierung von Finanzmarktinstrumenten bei den Finanzhäusern in Dach eben. Und zu Regulierung und Rechtlichem haben wir auch was mitgebracht. Die SEC zum Beispiel gibt einfach keine Ruhe und legt Berufung im Ripple-Fall ein. Heute noch mit dabei sind der Jonas und jetzt bereits zum zweiten Mal unser Freund von Block Stories, der Maximilian Vargas. Hallo an euch beide.
Hi.
Hi Michi, schön dabei zu sein.
Stark, dann starten wir durch und ich werfe den Ball rüber zu Jonas, der uns ein Marktupdate gibt.
Gerne, Marktupdate. Was ist passiert im Kryptomarkt? Wir gucken uns das mal für euch an und zwar haben wir jetzt die Daten zum 23.10. 20 Uhr, je nachdem, wann ihr dann den Podcast hört. Die Gesamtkapitalisierung im Markt ist zuletzt leicht auf 2,1 Milliarden Euro angestiegen. Bitcoin im letzten Monat von 57.000 auf 61.000, primär getrieben durch starke ETF-Daten. Da gehen wir gleich noch im Detail drauf ein. Und Solana war definitiv einer der Outperformer mit knapp 20% Anstieg auf 155 Euro. Und im letzten Monat konnten wir aus meiner Sicht zwei Hauptbeobachtungen rund um Bitcoin machen. Zum einen die ETFs. Also das institutionelle Interesse an Bitcoin ist weiter wirklich sehr stark da. Die ETFs haben nämlich einen Meilenstein erreicht. Und zwar wurde erstmalig die Marke von 20 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen überschritten. Also folglich haben die ETFs nach einer eher ruhigen Sommerpause, wie das ja immer so ist, im August und September, jetzt erheblich angezogen. Die Assets under Management aller Bitcoin-ETFs sind inzwischen bei knapp 60 Milliarden US-Dollar. Und insgesamt diese 20 Milliarden US-Dollar in Inflows, muss man dazu sagen, haben die Bitcoin-ETFs in 9 Monaten geschafft, während zum Vergleich zum Beispiel Gold-ETFs das erst nach 5 Jahren geschafft haben, wie man das übrigens auch im Block Stories Newsletter nachlesen konnte. Also dementsprechend eine sehr, sehr faszinierende Entwicklung. Letztendlich hinsichtlich der ETFs wirklich mit einem Uptober, was zumindest die ETF-Inflow-Zahlen auch angeht. Und das hat natürlich dafür auch gesorgt, dass das Thema ETFs wieder auch mehr auf die Tagesordnung kommt. Und die Frage im Crypto-Space seit den Bitcoin- und ETH-ETFs ist ja auch, what's next? Welcher Kryptowert, welches Krypto-Asset wird als nächstes einen ETF bekommen? Da gab es ja schon vor ein paar Monaten Anträge für Solana-ETFs. Jetzt wurde im letzten Monat auch ein Litecoin-ETF-Antrag, ein sogenannter S1-Antrag von Canary Capital eingereicht. Ebenfalls eingereicht von Canary Capital ein Antrag für den XRP-ETF. Auch ein Antrag von Bitwise zum XRP-ETF. Das heißt, hier viel Musik drin. Sicherlich auch eine kleine Wette auf den Ausgang der US-Wahl. Da werden wir ja später im weiteren Teil der Episode drauf eingehen.
Ich würde hier nur noch mal unterstreichen, wir erleben halt wirklich eine rekordverdächtige institutionelle Adoption. Krypto-ETFs gehören zu den erfolgreichsten ETF-Launches 2024 und 13 der Top 25 ETF-Neueinführungen sind Krypto-ETFs und diese ETF-Erfolgsgeschichte wird vermutlich noch durch neue Anträge jetzt für Litecoin und XRP erweitert. Interessanterweise haben wir dennoch keinen medialen Hype und vermutlich deswegen auch wenig Nachfrage von Publikums- oder Retail-Investoren. Daher ja in der Tat eine interessante Diskrepanz zwischen Retail-Interesse, das eher niedrig ist, und institutionellem Interesse, das vermutlich hoch ist, was auf eine interessante Phase hindeutet, in der die breite Öffentlichkeit nach wie vor zurückhaltend ist, eben weil kein medialer Hype trotz zum Beispiel hohen Preisen bei Bitcoin. Ja, und auf der anderen Seite positionieren sich wirklich die institutionellen Investoren. Also ich finde das ein super spannendes Marktumfeld oder eine interessante Marktkonstellation aktuell.
Weil man hier auch wirklich ein bisschen unterscheiden muss aus meiner Sicht zwischen Bitcoin und Krypto, also dem Rest. Bitcoin mag sich ja gerne unterscheiden, weil wenn man sich zum Beispiel die ETFs anschaut, Bitcoin gesagt 60 Milliarden US-Dollar, jetzt an dem Management Ether nur 7,5. Also das muss man schon wirklich sagen, dass da eine extrem starke Diskrepanz auch herrscht und der Ether-Kurs sich zum Beispiel auch nicht so bewegt hat vor und nach den ETF-Launches. Deswegen, ich stelle so ein bisschen in Frage, wenn es jetzt ein Solana-ETF, ein Litecoin oder XRP-ETF geben würde, ob die Nachfrage da wirklich so stark wäre, weil man einfach gerade sieht, wirklich Bitcoin, da ist auch der Use Case vielleicht klarer, digitales Gold etc. ist vielleicht eher, ja, liegt eher im Interesse der ETF-Halter.
Ja, ich glaube, man muss auch da, glaube ich, beachten, dass ETFs generell ein Long-Term-Game sind. Also, dass wir gerade bei verschiedenen ETF-Instrumenten in der Vergangenheit gesehen haben, dass die Zuflüsse über die Jahre ansteigen und dass, glaube ich, viele Wealth Advisors jetzt gerade eben erst noch die Freigabe erhalten, Bitcoin-ETFs ihren Klienten aktiv anzubieten und jetzt gerade darauf vor allem den Fokus legen, ihre Klienten zu educaten und den Investment Case für Bitcoin aufzumachen. Und so könnte man durchaus behaupten, dass vielleicht auch vom Timing her es gar nicht so geschickt war für ETH als Asset, quasi im Schatten von Bitcoin wenige Monate nach der Freigabe auch in eigenen ETF verteilt zu bekommen. Und natürlich habt ihr recht, also es ist eine andere Story, die man verkauft rund um ETH. Es ist weniger der quasi Store of Value, Hedge Against Inflation und eher weniger auch die Makroökonomen, die quasi ihre Long-Term Conviction auf Bitcoin bekunden, sondern ja eher ein Tech-Play und da gerade noch eher im Schatten auch von Bitcoin.
Hey, sorry, wir können auch im Marktupdate nicht die US-Präsidentschaftswahl auslassen. Da war bei der so der Begriff des sogenannten Trump-Trades rum. Würde mich jetzt auch eure Sicht interessieren. Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt. Die Märkte reagieren auf Umfragen. Die Umfragen zeigen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten und Trumps kryptofreundliche Haltung und sein Versprechen, die USA dann zu einem Crypto-Capital zu machen, beflügeln vermutlich auch etwa die Kurse. Also es ist sowieso immer schwierig, jetzt wirklich den Teil der Varianz einer Preisbildung auf einen Indikator oder Faktor zurückzuführen. Aber ich glaube, die US-Wahlen und insbesondere der Trump-Trade lassen die Preise auch ein bisschen steigen.
Definitiv. Also ich glaube, es lässt sich auch statistisch da eine Korrelation aktuell ziehen zwischen dem quasi Bitcoin-Preis und den Anstieg auch gerade im Oktober und den zumindest laut Polymarket und anderen Prediction Markets gestiegenen Wahrscheinlichkeiten rund um einen Trump-Sieg. Sieht man relativ gut, dass das einigermaßen Hand in Hand geht, weil natürlich die Wette ist, dass im Szenario einer Trump-Wahl Bitcoin outperformen wird gegenüber einer Harris-Wahl und Smart Capital jetzt nicht erst darauf warten wollen würde, dass die Wahl bestätigt wird, sondern irgendwie versucht auch diese Wahl zu frontrun. Also würde dir dazu stimmen, gleichwohl natürlich hat auch andere Einflussfaktoren, aber die Aussicht auf eine Trump-Wahl und die damit verbundenen Konsequenzen, die beflügelt sicherlich auch Bitcoin bisher.
Was da allerdings so ein bisschen gegen eine sehr starke Korrelation oder sagen wir gegen eine starke Kausalität spricht, sind aktuell allerdings zum Beispiel Google-Suchanfragen. Also es wird ja häufig als Indikator für, ich sage mal, Privatanlegerinteresse an Bitcoin gesehen, sage ich mal. Und das sieht man bei den Suchanfragen, die sind aktuell auf Jahrestief und teilweise auch so hoch oder so tief wie vor einem Jahr und da davor vor 2020. Das heißt, wenn man das jetzt so ein bisschen ketzerisch ausdrücken will, kann man sagen, ja, die institutionellen Investoren gehen hin und die Privatanleger interessieren sich so gar nicht für Bitcoin. Also ich weiß nicht, ob wir nicht trotzdem in unserer Bubble leben und sagen, wow, Trump spricht über Bitcoin und so weiter. Ob das wirklich so kriegsentscheidend ist für die Wahl. Aber ich denke, die Diskussion verschieben wir eher mal dann auf später, wenn wir da so ein bisschen tiefer reinschauen. Was ich halt wirklich sehe, und das vielleicht nur noch als Abschluss von meiner Seite zu dem Marktupdate, ist aus meiner Sicht dieses absolut krasse Mismatch zwischen institutionellen und privaten Anlegern. Also die institutionellen Anleger scheinen zu kaufen. Natürlich auch da, wie du sagst, Max, das läuft langsam an. Wir haben auch erste Punkte Pensionsfonds, wir haben noch keine Staaten. Also das kommt ja typischerweise über viele, viele Jahre erst auf. Und die Privatanleger, die aber da noch nicht ganz so mitspielen. Und da bin ich persönlich, ist ja keine Anlageberatung, was wir hier machen, aber an sich eben sehr optimistisch, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Preissprung kommt, sei es dann, Michi, so durch den Wahlausgang in den USA oder durch irgendetwas anderes, kann das natürlich so eine Art positive Preisspirale auslösen, weil Kurs steigt, Medien schreiben darüber, Privatleute kaufen mehr, Kurs steigt, Medien schreiben mehr darüber, Institutionelle kaufen und dann kann sich natürlich so eine Spirale nach oben, sage ich mal, schnell in Gang setzen. Und da bin ich wirklich jetzt besonders gespannt bis zum Jahresende. Und Michi, wir müssen natürlich auch gucken, dass unsere Preisprognosen überhaupt dann stimmen zum Jahresende, ne, die wir Anfang des Jahres gemacht haben. Deswegen werden wir das natürlich weiter für euch beobachten.
Gut, jetzt hat man den US-Präsidentschaftswahlkampf als einen Faktor der Preisbildung schon angesprochen. Und Spoiler Alert, ja, Krypto kann eine Rolle im US-Wahlkampf spielen. Aber ich schlage vor, fangen wir ganz vorne an. Diese Episode erscheint in den letzten Tagen vor der US-Präsidentschaftswahl, die ja am 5. November diesen Jahres stattfindet. Also es kann gut sein, dass Sie die Folge in weniger als einer Woche vor dem US-Wahlkampf hört. Die politische Ausgangslage, ganz kurz zusammengefasst, ist Donald Trump 78 für die Republikaner, Kamala Harris 59 für die Demokraten nach dem Biden-Rückzug und Side Note, es ist die erste direkte Präsidentschaftskandidatur einer Frau of Color, was natürlich auch ein interessanter historischer Moment ist. Jetzt aber zur besonderen Kryptodynamik dieses Jahr. Krypto kann potenziell erstmals wahlentscheidend sein, dass eine sehr knappe Wahl ist und bei sehr knappen Wahlen können auch Randthemen wichtig sein. Insbesondere dann, wenn sie in den Swing States oder in den Battleground States, was noch eine kleinere Teilmenge ist, wenn man in diesen Battleground States eine hohe Kryptoaffinität messen kann. Das ist der Fall, das wäre nämlich Arizona mit 11 Wahlmännern, Georgia mit 16 Wahlmännern und Nevada mit 6 Wahlmännern. Kryptowerte haben inzwischen eine relevante Marktgröße erreicht mit 2,4 Billionen US-Dollar Gesamtmarkt. Es sind 52 Millionen US-Amerikaner gemessen worden in Umfragen mit Krypto-Exposure und das Interesse ist heute signifikant höher als vor 4 Jahren, 2020, wo das wirklich im US-Wahlkampf so überhaupt nicht diskutiert wurde. Ja, also das ist so der Kontext, in dem wir jetzt hier unterwegs sind. Super enge Wahl. Krypto kann das Zünglein an der Waage sein, weil es in den Battleground States auch eine Rolle spielt. Grayscale hat eine Umfrage gelauncht, die diese Bedeutung von Krypto für die US-Wähler ein bisschen präziser erfassen möchte. Und nicht nur ein bisschen, sondern richtig präzise. Wir haben euch die Umfrage und das komplette Deck auch mit all den Ergebnissen in den Shownotes verlinkt. Man muss ja aufpassen, ich meine, es ist eine Umfrage, die ist von Grayscale in Auftrag gegeben und zwar online von The Harris Poll durchgeführt in den Vereinigten Staaten zwischen dem 4. und 6. September 2024, also ist es auch schon wieder 6 Wochen her, unter 1841 Erwachsenen ab 18 Jahre, die auch planen, bei den Präsidentschaftswahlen zu wählen. Und auch diese Umfrage unterstreicht meine Eingangsposition, dass Krypto eine Rolle spielen kann. Meine Key Takeaways der Daten sind zum Beispiel, Kryptointeresse ist auf dem Höchststand seit Dezember 23. Inzwischen sind 53% der Wähler mit Krypto vertraut. Und das ist ein steigender Trend. Das hat jährlich zugenommen seit 2020. Oder beide Parteien sind einigermaßen kryptofreundlich, wobei die Republikaner als vorteilhafter angesehen werden. Beim Anlegerschutz sind sie gleichwertig. Oder 8 von 10 US-Wählern sind für die Regulierung neuer Technologie und 1 von 5 würde bei klareren Regeln sogar eher noch investieren. Ja, also ich könnte diese Liste jetzt durch und durch deklinieren. Es ist ein reicher Schatz an Insights, wie die US-Wähler zu Krypto stehen. Es ist höchst interessant. Ich kann euch das definitiv ans Herz legen.
Ich tue mir ein bisschen schwer, mich hier aus dem Report für mich so Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich meine, du hast es schon gesagt, das ist eine Studie, die wurde im Auftrag oder auch von Grayscale durchgeführt. Das heißt, man hat da schon ein starkes Interesse auch dran, das Thema Krypto zu pushen. Und ich meine, wenn ich sehe zum Beispiel, dass hier gesagt wird, 53% haben quasi, sind mit Krypto vertraut. Wenn ich das mal mit Deutschland vergleiche, wo es zwischen Bundesbankzahlen und Bitpanda-Zahlen 4-12% sind, muss ich sagen, da ist schon ein richtig krasses Disconnect. Also Ich weiß nicht, inwiefern, ne? Ich meine, es ist immer, traue keiner Statistik, die man nicht selbst verfälscht hat, ne? Ist ja immer so, so aus der Empirie so ein Sprichwort, sage ich mal. Aber ich glaube, man muss es schon so gewissermaßen mit Vorsicht genießen, um da zumindest jetzt quantitative Aussagen vielleicht zu treffen.
Respektive bei der Interpretation einfach vorsichtig sein. Erstens und zweitens, klar, es ist eine Auftragsstudie von Grayscale, also einem kryptoaffinen Player, in Auftrag gegeben. Insofern gebe ich dir recht, man muss vorsichtig sein, ja, aber selbst wenn man einen Fehler von 20% damit einrechnet, dann sind wir immer noch deutlich positiver unterwegs als in Deutschland. Ja, also die Amerikaner, die haben schon Appetit auf Krypto, würde ich schon aus dem Report ableiten.
Ja, mein Take dazu wäre, dass wir, glaube ich, den Einfluss der Wählerinnen in Bezug auf Krypto überschätzen und die quasi Lobbyarbeiten, die in den letzten 2 Jahren gemacht wurden, unterschätzen. Also wenn wir sehen, dass, glaube ich, der Krypto-Pack, also der Lobbyverband, der finanzstärkste Verband ist, der in dieser Wahl investiert hat, über 160 Millionen sind an Kandidaten geflossen, und zwar an Kandidaten beider Parteien. Und wie wir sehen, wie sich da jetzt wahrscheinlich auch im Zuge der Wahl, wo es ja quasi nicht nur um die US-Präsidentin geht, sondern genauso auch um die Zusammensetzung der beiden Häuser, dann sehen wir, dass wir wahrscheinlich den kryptofreundlichsten Kongress sehen werden in den nächsten Jahren. Und da könnte man fast schon den Case aufmachen, dass das für die Legislative, was ja noch viel entscheidender eigentlich ist, langfristig, dass wir quasi regulatorische Rahmenwerke bekommen, anhand derer dann auch Innovation betrieben werden kann, dass wir da sehr optimistisch drauf blicken können und das für Krypto und die Adoption einen sehr viel größeren Einfluss haben wird, als ob jetzt am Ende Harris oder Trump stark den Bitcoin-Case intern aufmachen.
Genau, jetzt hatten wir ein bisschen die Wählerperspektive angenommen. Die Hypothese steht im Raum, ja, es kann eine Rolle spielen, was eine enge Wahl ist, und die US-Wähler sind vielleicht affiner oder informierter als andere Wählerschaften. Ich schlage vor, jetzt schwenken wir mal hin zu den Kandidaten. Da hat Galaxy Digital eine coole Policy-Analyse publiziert, nämlich von Alex Thorne, das ist der Head of Research bei Galaxy Digital. Hat eine Tabelle auf X veröffentlicht, die seine Einschätzung ist, und zwar der politischen Position von Biden, Harris und Trump zu wichtigen Bitcoin- und Krypto-Themen. Die Tabelle, respektive diesen Tweet, den verlinken wir euch natürlich gerne. Keine Sorge, wir deklinieren jetzt nicht diese Tabelle von oben nach unten durch. Was ihr finden werdet, ist in den Zeilen das jeweilige Bitcoin-Thema wie Bitcoin Mining oder das jeweilige Blockchain-Thema wie Bitcoin Mining, Self-Custody, Banking-Regulation, und in den Spalten seht ihr die Kandidaten. Ihr werdet sehen, bei Biden ziemlich viel Rot, bei Harris Waltz ziemlich viel Gelb-Rot und bei Trump Vance ziemlich viel Grün. Letztlich ist zumindest in dieser Einschätzung Trump in allen Kriterien besser, bis auf die Sanktionen bei Treasury-Verstößen. Da sind alle relativ gleich schlecht. Also Trump kommt ziemlich gut weg. Genau, schaut euch diese Tabelle an. Es ist klar nur eine individuelle Einschätzung. So, vielleicht noch kurz mein Take zu den Kandidaten. Erstens Trump, ja. Er legt eine Pro-Krypto-Rhetorik an den Tag, er verspricht ein Crypto-Bill of Rights, er plant den Abbau der umstrittenen SEC-Regulierung und möglicherweise sogar das Ende der Gensler-Ära. Er will eine CBDC verhindern, was natürlich Musik ist, insbesondere in den Ohren der Krypto-Maxis. Und die prognostizierte Unterstützung für ihn ist 44% der Krypto-Wähler, was die meisten sind. Also der höchste Wert gegenüber Harris. Dann Biden wird...
Michael, ganz kurz, wie kann man diese prognostizierte Unterstützung, diese 44% interpretieren?
Also 44% der Wähler, die sich als kryptoaffin outen, unterstützen Biden. Unterstützen Trump. Genau, und dann, klar, da kann man auch wieder Lust diskutieren, ja, ab wann bist du denn ein Kryptowähler? Aber da werdet ihr auch in den Grayscale-Daten wiederum Werte finden, die sich dem genähert haben. Genau, dann Biden. Und warum reden wir jetzt überhaupt noch über Biden? Weil ich meine, er ist ja eh kein Kandidat, aber seine Position hat natürlich auch Implikationen auf die Wahrnehmung von Harris und auf die Wahrnehmung der Demokraten. Deswegen habe ich die mal aufgenommen. Biden hatte von Anfang an eine kritische Grundhaltung. Er fokussiert sich stark auf den Verbraucherschutz, befürwortet strenge Regulierung. Er ist pro CBDC und erfährt wahrscheinlich deswegen von den Kryptowählern nur eine 32-prozentige Unterstützung. Und jetzt zu meinem Initialpunkt, also Joe Bidens Legacy prägt jetzt natürlich auch die Harris-Kampagne. Denn Harris hat damit zu leben, dass er eine strenge Kryptoregulierung von 2021 bis 2024 hat laufen lassen oder sogar gefordert hat. Da wäre zum Beispiel der Vorwurf einer sogenannten Operation Choke Point 2.0. Der Vorwurf ist hier, dass man die Kryptobanken seinerzeit 2023 relativ bewusst in die Pleite hat gehen lassen. Er hat die SEC unter Gensler als Kryptobremse mindestens akzeptiert. Und wie gesagt, hat er die CBDC-Diskussion ja auch mindestens laufen lassen oder sogar vorangetrieben. Und abschließend zu den Kandidaten ist da Harris. Sie hat eine ähnliche Position wie Biden, äußert sich ziemlich wenig öffentlich dazu, gilt als regulierungsfreundlich und hat unter den Kryptowählern eine Unterstützung von 28%. Ihre Herausforderungen sind jetzt natürlich, distanziere ich mich von Biden oder setze ich seine Krypto-Policy fort? Wie positioniere ich mich gegenüber der Wall Street? Wie balanciere ich Innovation und strenge Regulierung? Und wie adressiere ich junge Wähler versus die traditionelle Basis? Ja, also viele Details hier. Mein Fazit ist, bei den Kandidaten wird Trump zweifellos der industriefreundlichste Kandidat. Da ist, bin ich optimistisch, dass Harris zumindest eine unterstützendere Haltung als Biden einnehmen könnte. Gut, so viel zu den Kandidaten. Genau, jetzt haben wir einmal uns die Kryptowähler angeschaut, einmal die Kandidaten. Und ja, jetzt müssen wir dann bis zum 4. November warten, wie sich insbesondere die Swing State Wähler in denen Krypto durchaus eine Rolle spielt und das Zünglein an der Waage sein kann, dann materialisiert.
Vielleicht nochmal kurz mich hier auf Harris auch eingegangen. Ich meine, Harris hat natürlich die Ausgangslage, dass sie aktuell Vizepräsidentin in der Biden-Administration ist. Deswegen ist natürlich einiges, der Weg, der jetzt vorgewählt wurde durch Biden, prägt sie natürlich sicherlich auch in gewissen Maßen. Ich habe jetzt die letzten Wochen nicht so intensiv verfolgt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das doch so, dass sich Harris wirklich sehr, sehr wenig konkret zum Thema Krypto geäußert hatte, oder?
Ja, das ist definitiv richtig. Also super wenige öffentliche Statements. Es gab da, also bei Bankless haben sie sogar gezählt. Ja, es waren vier und selbst da haben sie sich gestritten, ob das wirklich öffentliche Statements waren. Also die waren halt super schwammig, super unspezifisch. Also eigentlich kann man die gar nicht zählen lassen. Ja, so ich würde ja sagen, sie hat öffentlich nie eine Position kundgetan, mit der man arbeiten kann. Die ist eigentlich ein unbeschriebenes Blatt, was Krypto betrifft.
Gab zwei explizite Erwähnungen. Ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass sie sich positioniert hat, sondern Erwähnungen. In dem einen Fall zählte sie verschiedene Zukunftstechnologien auf. AI, ich glaube Solar, Virtual Reality und Blockchain als quasi Zukunftstechnologien, bei denen die USA vorangehen möchte. Das war so die eine Erwähnung. Die zweite Erwähnung war einigermaßen unglücklich, beziehungsweise wurde stark kurios. Und zwar hatte sie im Zuge einer quasi Veranstaltung für schwarze Wähler oder einer Kampagne für schwarze Wähler erwähnt, dass sie auch dazu beitragen möchte, dass schwarze Wähler, also wirklich explizit männliche schwarze Wähler, sicher in Kryptowährungen investieren können. Das war so die zweite Erwähnung. Und darüber hinaus, du meintest, Bankless hat vier gezählt, das waren die zwei, die ich gezählt habe. Darüber hinaus war es relativ still. Man muss aber auch sagen, dass sie generell, gerade was den Wahlkampf angeht, gegenüber Trump sehr viel weniger Kampagnen fährt als Trump.
Das heißt, wir müssen da eher so ein bisschen auf, ja, ich sag mal, die allgemeine Stoßrichtung von Harris gehen, um da im Endeffekt rein zu interpretieren, wie sich das auf Krypto auswirken könnte, oder?
Ich glaube, man muss einfach realistisch sein und sagen, dass in der Biden-Harris-Administration und später dann Harris-Administration Krypto selbst erstmal ganz, ganz, ganz unten in der Prioritätenliste steht. Und das darf ja auch okay sein. Also ich glaube, wir kommen ja auch aus unserer eigenen Bubble und müssen ja nicht Blockchain-Technologie auch immer zum wichtigsten aller Themen machen. Aber es ist natürlich im relativen Vergleich zu Trump und seinen Auftritten stark abstinkend.
Ich würde noch gerne einen dritten Faktor erwähnen, der mit der Wahl einhergeht, nämlich Gary Gensler, seine Ära und der Ausblick. Typischerweise wechselt mit einem Präsidentenwechsel auch der SEC-Vorsitzende. Das heißt, egal wer jetzt eigentlich gewählt wird, müsste zumindest traditionsgemäß Gary Gensler abgelöst werden. Insbesondere natürlich, wenn Trump und die Republikaner gewinnen. Nicht nur, weil Gensler eher demokratisch orientiert ist, sondern auch, weil Trump ihn schon im Wahlkampf explizit zum Feind erklärt hat, müsste Gary Gensler dann seine ja, dreijährige Ära von 2021 bis 2024 beenden. Und das wäre natürlich auch vermutlich bullish. Insbesondere dann, wenn natürlich ein Krypto- oder ein Blockchain-freundlicher SEC-Vorsitzender installiert wird. Lass uns noch mal vor Augen führen, was Gensler so getan hat. Er hat über 150 Enforcement Actions, die meisten davon negativ für den Space, lanciert. Er hat 2,4 Milliarden US-Dollar an Strafen verhängt. Er hat selbst die Bitcoin-ETFs, obwohl er ja am MIT schon bullish geteacht hat und inzwischen sich auch wieder sehr positiv zu Bitcoin äußert, aber die Bitcoin-ETFs hat er bis dieses Jahr, also oder bis Ende letzten Jahres, weil im Januar sind sie ja live gegangen, verzögert. Und ja, er führt viele Prozesse. Musterbeispiel ist hier der Ripple XRP-Prozess, der jetzt dann sogar noch in die Verlängerung geht, weil er Einspruch erhebt. Ja. Und mögliche.
Ich bin jetzt auch kein Riesen-Fan, Michi, von dem, was er tut. Also vor allem diese ganzen Wells Notice. Ne? Ich denke, jeder Hörerinnen und Hörer weiß inzwischen, was eine Wells Notice ist, weil wir das so oft in dem Podcast thematisiert haben. Also quasi das Androhen der Klage. Was man aber auch sagen muss, dank Gary Gensler haben wir die Bitcoin-ETFs. Also er war die entscheidende Stimme, 4 zu 3, wo im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass wir Bitcoin-ETFs haben. Also ich will ihn da jetzt nicht verteidigen, aber ich denke, das ist wichtig, in dem Kontext zu verstehen. Da hätte er auch Nein sagen können und dann hätten wir heute gar nicht über das Thema Bitcoin-ETFs gesprochen, letztendlich.
Genau, und wie sehen jetzt mögliche Post-Gensler-Szenarien aus? Unter den Republikanern gehe ich von einer wahrscheinlichen Deregulierung aus. Unter den Demokraten vermute ich, dass diese strenge Linie vielleicht ein bisschen moderater fortgesetzt wird, weil inzwischen selbst die Demokraten verstanden haben, dass das schon ein ziemlich Hardliner-Case ist und der auch teilweise von Demokraten öffentlich schon gegrillt wurde. Ja, und die. So oder so hofft die Industrie jetzt natürlich auf klarere Regeln, weil selbst bei Ethereum ist Gensler immer noch hin und her gerissen, ob es jetzt eine Security ist oder nicht. Und es ist nach Marktkapitalisierung die der zweitgrößte Kryptowert. Und da könnte man sich inzwischen eigentlich schon Klarheit mal erhoffen. Ja. Also es gibt den Faktor Wähler, es gibt den Faktor Kandidat und es gibt auch den Faktor Regulator. Das haben wir alle dreimal durchgespielt. Genau, und jetzt gibt es natürlich ganz viele Diskussionspunkte da draußen, den von Max schon angesprochenen Einfluss der Wall Street und der Lobbygruppen auf die Kryptopolitik, die Bedeutung für den ganzen DeFi-Space. CBDCs als Wahlkampfthema sind jetzt momentan geht es eher um Krypto und dann ist da natürlich noch die Stablecoin-Regulierung, wo alle relativ positiv sind. Also wenn ihr mal in dieser Tabelle den untersten Eintrag Stablecoin-Legalisierung und Regulierung anschaut, ja, da stehen die Signale auf grün.
Was ich halt noch mal anmerken würde, gern bei der Person Gensler, ist natürlich auch, Trump hat ja wirklich gesagt, er wird dafür sorgen, dass Gensler nicht mehr im Amt ist. Da gibt es natürlich ein paar rechtliche Fragen, ob das überhaupt so einfach ist, weil ich meine, Trump ist jetzt, werde dann letztendlich Präsident, aber es gibt ja auch noch andere Institutionen, die da ein Wörtchen mitzureden haben. Also Max hat es vorhin gesagt, es geht ja nicht nur um den Präsidenten, sondern auch Senat und Repräsentantenhaus. Und da wird es natürlich auch spannend sein, wie dort die Machtverhältnisse letztendlich werden. Also ich würde das nicht nur auf einen Kopf letztendlich, klar, Trump wäre dann das Bild, so ein bisschen, ja, auf einen Kopf quasi so schielen, sondern eben dann auch auf die verschiedenen Gremien. Also deswegen ist der Wahlausgang da eigentlich umso wichtiger, weil es nicht nur um eine Person geht, sondern um die ganze legislativen Apparate im Hintergrund letztendlich.
Gut, ja, nochmal voll rausgezoomt. Ist eigentlich cool, dass Krypto inzwischen ein Wahlkampfthema ist, zumindest in den USA. Ich glaube, in Deutschland wird uns das noch nicht so gehen bei der nächsten Bundeswahl. Aber ja, eigentlich, also über die Gesamtzeit betrachtet, eine schöne Entwicklung, dass es potenziell schon eine Rolle spielen kann, eben in diesen, insbesondere in diesen angesprochenen Battleground States, die kryptoaffin sind und gleichzeitig hin und her gerissen zwischen den Parteien. Ja, ich bin mega gespannt auf den 4. November und schlage vor, dass wir weiterziehen und zwar in den Bereich der Tokenisierungsprojekte in TradFi. Da hat der Max spannende News mitgebracht.
Ich muss mir ja schauen, bei all der Fülle an News, die sich da ereignet haben, dass wir gucken auch, wo setzen wir den Schwerpunkt, weil wirklich sehr viele Sachen passiert sind. Ich glaube, zwei Sachen, wo ich den Schwerpunkt legen wollen würde und wo mich auch sehr stark eure Meinung interessiert, sind zum einen die Vorstellung einer neuen Tokenisierungsplattform seitens Visa und die jetzt erst vor wenigen Tagen verkündete Akquisition von Bridge durch Stripe. Aber gehen wir erstmal der Reihe nach durch. Also ich glaube, die relevante Meldung Anfang Oktober war, dass Visa nach mehreren Jahren auch Blockchain-Entwicklungen, also wirklich schon seit vielen Jahren an den verschiedenen Themen gearbeitet haben, unterschiedliche Zentralbanken hinsichtlich ihrer CBDC-Projekte beraten, haben eigene Research angestellt und Research Papers veröffentlicht rund um Stablecoins und Blockchain-Netzwerke, sind jetzt rausgegangen und haben Anfang Oktober ihre Visa Tokenized Asset Plattform verkündet, was runtergebrochen eine Plattform ist für Banken, auf der sie selbst sogenannte Fiat-besicherte Tokens herausgeben können und verwalten können. Das heißt, Fiat-besichert in der Definition von Visa, Banken haben dann die Wahl, sei es Einlagen oder auch Geldmarktfonds oder komplett auch durch Bargeldreserven besicherte im Endeffekt Stablecoins herauszugeben und anfangs vor allem auch für den Transfer innerhalb der eigenen Systeme zu verwenden. Langfristig ist die Idee, dass diese Plattform auch genutzt werden soll, um die Kommunikation, um den Transfer von Geldern auch zwischen verschiedenen Banken des Netzwerkes zu vereinfachen und auch als Zahlungsmittel zu etablieren für tokenisierte Vermögenswerte. Interessant ist, dass im Zuge dieser Verkündung auch der erste Kunde verkündet wurde, mit dem Visa dieses Projekt angeht. Das ist die spanische BBVA, eine zweitgrößte Bank in Spanien. Die wollen jetzt gemeinsam untersuchen, welche Art quasi des Fiat-besicherten Tokens initial herausgegeben wird. Und ich glaube, mein Takeaway darauf ist, dass einerseits die ganze Entwicklung zeigt, dass noch nicht ganz klar ist, wie sich das ganze Thema digitales Geld in Zukunft ausfächern wird mit Tokenized Deposits oder Deposit Tokens, digitalem Zentralbankgeld und Stablecoins und quasi welche Note die jeweilige Bank auch für sich nehmen möchte. Und auf der anderen Seite, dass Banken generell das Thema für sich erkannt haben und verstanden haben, dass es da große Effizienzgewinne für sie zu holen gibt. Andererseits auch sicherlich neue Business Cases ermöglicht werden und Visa selbst natürlich auch starkes Interesse daran hat, Teil dieses zukünftigen Zahlungsnetzwerkes zu sein und als Pionier da stark vorangeht. Aber jetzt weiß ich, dass ihr auch sehr, sehr häufig quasi über diese Themen auch sprecht und da auch Expertise habt. Daher würde mich auch total euer Take darauf interessieren, wie ihr diese Entwicklung einschätzt.
Also ich finde es wirklich schon sehr spannend, dass Tokenisierung einfach überall jetzt im Finanzsektor zu finden ist. Also wir haben eigentlich zurzeit keine News-Episode, wo es nicht 3-4 News zum Thema Tokenisierung gibt, sei es wirklich direkt aus dem Finanzsektor oder auch von Zentralbankseiten, BIS und Co. Und das ist sicherlich eine weitere Initiative, auch gleich mit einem Kunden. Das ist natürlich auch immer gut zu sehen, dass man das nicht nur sieht, das ist so ein Konzept, sondern es ist eine Plattform, die dann auch mit einem Kunden letztendlich live geht. Ich würde es genauso unterstreichen, wie du es gesagt hast, Max, dass eigentlich noch nicht ausgemacht ist, wo sich die Zukunft des Geldes hinbewegt. Dementsprechend ist es ja gerade auch so spannend, weil es so viele verschiedene Geldformen jetzt gibt, die aufkommen, wo auch viele noch nicht so wissen, wie positioniere ich mich jetzt hier und Blockchain hier, Blockchain da und so weiter. Also deswegen finde ich auch so Experimente extrem wichtig, wie es zum Beispiel gerade bei der EZB rund um HOSE CBDC letztendlich passiert. Und ich meine, aus Visa-Sicht ist es natürlich total sinnvoll, / notwendig, sich zu überlegen, wie man sich auch zukünftig in dem Markt für digitales Geld und digitale Assets positioniert, weil natürlich sich, sage ich mal so, bestimmt die nächsten Jahre, Jahrzehnte das Thema Kreditkarte auch ein anderes sein wird. Also ich denke, da schadet es nicht mal, über den Tellerrand zu schauen, wie man vielleicht auch ein Stück von dem Tokenisierungs-Stablecoins-Kuchen dann auch abhaben kann.
Ja, wir sortieren natürlich immer alle News. Das haben wir im Oktober auch getan. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es einfach zu viele Tokenisierungsprojekte allein schon in DACH gibt, dass wir die hier jetzt alle in den Oktober-News euch erklären. Ja, wir hatten überlegt, machen wir jetzt eine Riesentabelle, in der wir alles auflisten. Ja, aber der Max hat dankenswerterweise eine gute Auswahl für uns getroffen. Aber ja, das war jetzt nur nochmal, um zu unterstreichen, da ist wirklich viel los. Und jetzt zu Visas Einführung der Tokenized Asset Plattform. Ja, für mich ist das schon ein strategischer Meilenstein, der ein paar wichtige Entwicklungen aufzeigt. Erstens, das traditionelle Finanzriesen positionieren sich aktiv im Bereich der Digital Assets und nicht mehr nur als Beobachter, sondern als aktive Gestalter. Dann materialisiert sich inzwischen, dass Tokenisierung von Vermögenswerten halt wirklich als nächster Schritt im Finanzsystem angesehen wird, zumindest von den Häusern, die da aktiv sind, und die es noch nicht sind oder nur mit Piloten, ja, fragen sich jetzt natürlich auch zunehmend, sollte man auch mal durchstarten. Und ich denke auch drittens, dass diese Entwicklung einen wichtigen Trend signalisiert, nämlich dass die Zukunft des Finanzwesens hybrid sein wird. Eine Kombination aus traditioneller Finanzmarktinfrastruktur und Blockchain-Technologie. Ja, das ist ja eine typische Diskussion da draußen. Also wird jetzt die traditionelle Finanzmarktinfrastruktur komplett innoviert, komplett revolutioniert. Ich glaube eher, dass die Blockchain so evolutionär da reintröppelt und wir halt dann in einem hybriden Setup sind, in der beide Infrastrukturen zwar integriert sind, aber wie so co-evolven, also gegenseitig weiter wachsen. Ja.
Ich finde es vor allem auch aus einer strategischen Sicht gerade extrem spannend, was in diesem Markt passiert, weil du gefühlt jetzt alle quasi Teile dieser Wertschöpfungskette, Global Payments, was ja extrem longtailig ist, mit ganz, ganz vielen involvierten Parteien. Das bringst du auf einmal Blockchain-Technologie rein, die das Potenzial hat, einmal alles rauszukatten, was da dazwischen an Mittelsmann dann alles passiert. Und was natürlich einerseits auch existenzgefährdend ist für, oder bedrohlich zumindest, für das Geschäftsmodell von Visa Longterm. Auf der anderen Seite auch viele Chancen birgt für Visa, zu überlegen, okay, ich hatte vielleicht jetzt jeweils am Ende des Spektrums innerhalb dieser Wertschöpfungskette meine Positionierung, und ich habe jetzt aber auch die Möglichkeit, noch viel tiefer zu gehen und vielleicht auch in Konkurrenz zu einem Swift oder so zu treten und zu schauen, wie kann ich vielleicht auch in einer Welt, wo Zahlungsabwicklung selbst immer günstiger wird, bis hin zu einer Technologiefrist, the software is eating the world, hat ich glaube Mark Andreessen damals gesagt, am Ende vielleicht sogar auch der Case aufgestellt werden kann, dass irgendwann auch grenzüberschreitende Zahlungen gegen Null in den Gebühren tendieren. Wie kann man sich da auch neu erfinden als Zahlungsnetzwerk und schauen, wie kann ich vielleicht auch in der Issuance von diesen neuen Instrumenten auch mein Geschäftsmodell aufstellen. Ich glaube, an diesem Punkt steht auch gerade Visa, dass sie in verschiedenen Ecken versuchen, für sich herauszuarbeiten, wo liegt eigentlich quasi die Wertschöpfung in den nächsten Jahrzehnten. Wir partnern da ja auch zusammen mit diversen quasi Wallets und Kryptobörsen, wenn es darum geht, eigene Visa-Karten herauszubringen, mit denen quasi Krypto direkt beim Merchant bezahlt werden kann. Und auf der anderen Seite eben jetzt diese Tokenisierungsplattform. Und das ist schon sehr spannend, weil das auch sehr gut passt jetzt zu der Akquisition von der Stablecoin-Plattform Bridge von Stripe, worin wir jetzt gerne näher eintauchen können. Sofern ihr nicht noch quasi etwas zu ergänzen habt, so zur Visa-News. Daumen geht hoch, okay, sehr gut. Genau, dann in aller Kürze, viele werden es vielleicht auch mitbekommen haben, weil es wirklich durch die Medien ging, jetzt vor wenigen Tagen, also wir nehmen das am 24. Oktober auf, ich glaube, die Meldung final bestätigt wurde am Montag, hat Stripe, was für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, eigentlich das bedeutsamste Fintech der Welt, die Akquisition von Bridge bekannt gegeben. Bridge ist eine Stablecoin-Plattform, die aktuell sich auf zwei Services versteht. Das eine ist, dass sie ähnlich zu einem Paxos beispielsweise, den die einen oder anderen vielleicht kennen, der auch PayPal unterstützt hat bei deren Stablecoin, dass sie Banken und Finanzinstitutionen ermöglichen, eigene Stablecoins zu emittieren. Und auf der anderen Seite, und das ist ja noch der viel interessantere Service, ermöglicht auch Bridge den Unternehmen, Stablecoins zu empfangen und zu versenden. Also einmal so diesen Mittellayer und die ganze Komplexität zu abstrahieren von, welche Blockchain-Netzwerke muss ich eigentlich verwenden, um Tokens von A nach B zu schicken, welche Stablecoins nutze ich, auf welche Liquidity-Pools greife ich zu, wenn es darum geht, Gelder zu transferieren oder welche Wallet-Infrastruktur nutze ich. Genau diesen ganzen Bereich, der aktuell noch sehr komplex ist und auch viele quasi PSPs, also Payment Service Providers, noch davon abhält, auch in den Markt zu treten. Genau diesen Part abstrahieren sie und ermöglichen es für Geschäftskunden, Stablecoin-Zahlungen zu akzeptieren. Und Stripe hat diese Firma jetzt gekauft für einen beeindruckenden Betrag in Höhe von 1,1 Milliarden. Das ist einerseits die größte Akquisition von Stripe selbst und auf der anderen Seite auch die größte Akquisition eines Kryptounternehmens überhaupt. Vorher, naja, war, glaube ich, die größte Akquisition der Kauf von Metaco durch Ripple oder jetzt jüngst auch die Akquisition von Bitstamp durch Robinhood. Das war aber alles im Bereich 200, 250 Millionen. Das ist jetzt eine Transaktion in Höhe von 1,1 Milliarden, was schon ein starkes Statement setzt und genauso hier auch die Möglichkeit bietet für Stripe, sehr viel stärker jetzt in den Kryptobereich zu integrieren und Stablecoins über sein Netzwerk hinaus auszurollen. Auf der anderen Seite auch ein starkes Signal an die ganze Payment-Industrie sendet, sich spätestens jetzt sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, mein Pitch ist ja immer, zumindest an all diejenigen, die mit Blockchain noch nicht so viel zu tun haben, dass wir an einem historischen Moment in der Geschichte des Gelds sind. Und dieser spezifische Fall könnte ein historischer Moment so in der Finanzgeschichte sein. A, historisch natürlich, weil einfach der Übernahmebetrag so hoch ist, aber auch, weil er halt einen Zeitpunkt oder ein Jahr unterstreicht, an dem Kryptowerte und Blockchain endgültig im Mainstream des Finanzsystems angekommen sind. Ja, also für Unternehmen und Investoren bedeutet es, die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie sie auf die neue Realität der Blockchain sich einstellen. Und das war mein erster Gedanke, als ich die News der Übernahme von Bridge durch Stripe gelesen habe. Ich glaube, die Akquisition kann drei Auswirkungen haben. Eine wäre mal eine Beschleunigung der Stablecoin-Adoption auch im Unternehmenssektor. Dann könnte jetzt so eine Art Wettrüsten unter den Finanzdienstleistern im Bereich Blockchain-Integration starten. Und es bedeutet natürlich auch eine weiterhin verstärkte Legitimierung von Kryptowerten als seriöse oder von Blockchain als seriöse Finanzinfrastruktur. Ich meine, die Namen, die dahinter stehen, der Übernahmebetrag, das sind schon Signale, wo sich jetzt auch bisherige Skeptiker dann denken, oha, krass, hier ist richtig viel Geld.
Und das macht natürlich auch für das Stripe letztendlich mit dem Business Model und ihren Connections extrem viel Sinn. Ne? Also wenn man heute überlebt, Stripe sitzt irgendwie immer dazwischen, zwischen Merchants, verschiedenen Zahlungsinfrastrukturen und die machen das ja im Endeffekt, der Pitch ist ja, ist total einfach, anderen Unternehmen Merchants anzubieten. Und dementsprechend, wenn man das jetzt eben auf, ich sage mal, Stablecoin-Rail jetzt anwendet, dann ist es absolut straightforward, was du ja gesagt hast auch, Max, ne? Das ist im Endeffekt, aktuell Bridge nimmt die ganze Komplexität raus und das ist ja auch der Pitch heute schon von Stripe in der konventionellen Finanzwelt, sage ich mal, dementsprechend, ja, aus meiner Sicht unternehmenstechnisch total sinnvoll und ich würde es auch unterstreichen, was du gesagt hast, Michi, dass das schon so ein, jetzt schon so ein beeindruckender Moment rund um Stablecoins ist, weil wir immer sagen, Stablecoins, es kommt und die machen das, aber das macht das Ganze jetzt so ein bisschen realer. Also deswegen bin ich da auch ziemlich bullish, was die News angeht und die weitere Stablecoin-Adoption.
Ja, und ich kann daher vielleicht, wie auch aus den Gesprächen, die ich führe, das auch nochmal unterstreichen, dass jetzt alle relativ zittrig werden und überlegen, Wie kann ich jetzt selbst mich da positionieren und wie kann ich verhindern, dass ich strategisch zurückfalle? Also ich kenne so ein, zwei Startups, die in einem recht ähnlichen Umfeld agieren wie Bridge. Und nicht nur, dass VCs jetzt sehr viel stärker an die Tür klopfen und auf einmal gute Angebote vorlegen, auch die anderen PSPs sind da sehr interessiert, Gespräche zu führen. Und genau das löst ja immer so eine Meldung aus mit einer sehr, sehr hohen Zahl, dass das Ganze legitimiert wird und jetzt ein Stück weit auch zum Karriererisiko der Entscheider an diesen Unternehmen wird, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, der größte Effekt. Jetzt gibt es richtig FOMO, genau.
Ja, die Position habe ich schon oft gehört. Also bei Finanzhäusern, die früh durchgestartet sind, so aller, ich möchte nicht der Vorstand sein oder nicht der Head of Digital sein, der zu verantworten hat, dass wir dieses Thema nicht adressiert haben. Ja, das waren quasi die, also das ist ja eine kluge Art zu denken. So, hey, lass uns mal reingehen, dann sind wir ready, anstatt halt viel zu lange zu warten und dann völlig überrumpelt zu werden.
Und es macht doch total Sinn, dass keiner der großen Banken da Vorreiter ist, weil das diametral auch zur eigenen Kultur steht. Ne? Bankhäuser zeichnen sich durch quasi Konservatismus aus, durch Sicherheit. Und da jetzt quasi erstmal den neuen Startups die Innovation zu überlassen, sich das ganz genau anzuschauen und dann zu überlegen, okay, wie gehe ich da jetzt rein und wie kann ich vielleicht auch durch den Zukauf die eigene Entwicklung beschleunigen, das macht auch aus deren Sicht Sinn. Und wird jetzt in den nächsten 2 Jahren wirklich ganz stark an Tempo aufnehmen.
Richtig, und das erleben wir jetzt nicht zum ersten Mal bei Blockchain. Das war auch bei Investmentbanking. Deutsche Banken haben sich ja schwer getan mit Investmentbanking und die Deutsche Bank hat sich zum Beispiel auch dann entschlossen, durch den Zukauf eines Londoner Investmenthauses halt diese Capability aufzubauen. Also sehe ich genauso, Banken oder Finanzhäuser bauen Capabilities auch gerne auf durch Zukäufe, anstatt halt organisch von Anfang an bullisch in neue Themen reinzugehen.
Bisschen im Widerspruch zu den jüngsten Aussagen jetzt von uns sind die nächsten Meldungen. Die haben aber eine andere Note, trotzdem ähnliches Gebiet, in das sie fallen. Nämlich haben wir sowohl von der Citi als auch von der DBS, was die größte Bank Singapurs ist, jetzt in den letzten Tagen Token Service News erfahren. Das heißt, im Rahmen der oder in Bezug auf die DBS haben die jetzt vor kurzem ihren DBS Token Service vorgestellt, was am Ende eine Blockchain-basierte Plattform ist, für ihre institutionellen Kunden Echtzeitzahlungen rund um die Uhr auszuführen, also am Ende tokenisierte Einlagen und das für ihre Kunden. Und ähnlich sieht es aus auch bei der Citi, die ja schon seit vielen Jahren auch an ihrem Citi-Token-Service arbeiten und ein ähnliches Angebot für ihre Kunden anbieten, die jetzt aus der Pilotphase gegangen sind und das Ganze jetzt ausrollen über alle Kunden und bereits in den letzten Jahren da sehr große Erfahrungen gemacht haben und sehr, sehr viele Transaktionen über ihre eigene quasi privat verwaltete Blockchain ausgeführt haben. Und spannend ist hier so ein Stück weit der Kontrast zu den vorhergehenden News, vor allem der Stripe-Akquisition, wo es quasi auf permissionless Blockchain stattfindet im Rahmen von Stablecoins. Und auf der anderen Seite sehen wir große Banken, die Effizienzgewinne sehen, die Blockchain-basierte Zahlungen für ihr internationales Netzwerk liefern können, sich da aber zunächst für einen privaten Blockchain-Approach entschieden haben und ihre Einlagen tokenisieren und dadurch die Effizienzgewinne versuchen zu heben. Das ist relativ spannend, weil wir Ähnliches ja auch schon beispielsweise bei JP Morgan und anderen Banken gesehen haben.
Ja gut, dann danken wir dir, Max, dass du die sehr schwierige Auswahl der relevantesten Tokenisierungsprojekte für uns getroffen hast. Wie gesagt, wir sind hier mit einer ganzen Wäscheleine an Projekten reingegangen, auch global. Genau, und ja, ich finde die Auswahl sehr gelungen und da waren große Namen dabei mit Visa, Bridge und Stripe, also das macht uns natürlich alle bullish und macht hoffentlich auch wieder Geld bei Investoren locker für die coolen Startups da draußen. Nicht unerwähnt sollen auch Updates in Regulierung und Legal bleiben, da hat der Jonas noch ganz spannende Meldungen mitgebracht.
Genau, in der Regel nicht unbedingt bekannt für die Bullishness, aber doch einige positive, einige negative. Eher Updates aus dem regulatorischen Umfeld. Wollten wir 4 Updates euch nicht vorenthalten. Nummer eins ist, dass die SEC, wir haben vorhin über Gary Gensler geredet, Berufung im Ripple-Fall eingelegt hat. Konkret geht es um Gerichtsentscheidung von 2023. Es ging um die Frage, ob XRP ein Wertpapier ist. Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen es, wir haben es oft über den Fall hier berichtet. Deswegen greifen wir es heute auch auf, weil es letztendlich darum geht, vereinfacht ausgedrückt, dass das Gericht damals entschieden hat, dass XRP beim Verkauf an Privatanleger an Börsen nicht als Wertpapier gilt. Am Ende ist aber trotzdem eine Geldstrafe von 125 Millionen US-Dollar von Ripple oder für Ripple beschlossen worden. Da eben die SEC gesagt hat, ja, im privaten Kontext nicht, aber im institutionellen Verkauf von XRP kann und soll und ist XRP als Wertpapier zu sehen. Da hatte sich damals auch Ripple eben als größter Inhaber und Issuer des XRPs als einen teilweisen Sieger oder als Sieger eigentlich gefeiert. Auch deshalb, weil die SEC mehrere Milliarden US-Dollar Strafe gefordert hat. Da waren dann 125 Millionen eher klein. Jetzt aber so ein bisschen die Berufung der SEC. Ich denke, es ist nicht wirklich überraschend. Also ich persönlich habe es erwartet, auch einfach, weil man ja mit Ripple damals so ein bisschen Exempel statuieren möchte. Das hat dann nicht so gut geklappt. Dementsprechend, ja, leider geht es jetzt noch mal einige Jahre weiter. Wir halten euch up to date. Und was aber wichtig ist, dass erstmal der Status von XRP eben als Nicht-Wertpapier für Privatanleger bestehen bleibt, bis eben quasi das Gegenteil vielleicht in vielen Jahren, es wird wieder länger gehen, dann auch bewiesen ist oder beschlossen ist.
Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie Alex und ich uns gebettelt haben bei der Interpretation des Urteils. Das wurde ja veröffentlicht hier, also das Urteil, das jetzt quasi in Berufung geht, was halt echt kompliziert ist. Also geht es jetzt um den Token oder geht es um die Blockchain? Ist dieser Howey-Test überhaupt hilfreich, weil der ist ja relativ alt. Ja, also es ist nicht schwierig, hier festzustellen, was jetzt hier sachlich richtig ist, was hier gerecht ist. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht.
Da sind auch schon richtig viele Anwaltskosten geflossen, kann man dazu nur sagen, weil das halt wirklich, es ist nicht trivial, wie du es gesagt hast. Dann zweite News aus Europa jetzt, und zwar, dass die Kryptobörse Coinbase nicht-compliant-Tokens jetzt von der Börse schmeißen möchte, sage ich mal, delisten möchte. Also konkret wird Coinbase bis Ende 2024 Stablecoins, die nicht MiCA-konform sind, also der Markets and Crypto Assets Regulation hier in der EU entsprechen, delisten, das heißt von der Plattform verbannen. Mein treuen Hörerinnen und Hörer wissen es, bei MiCA geht es vor allem auch darum, dass man als sogenannten E-Money-Token-Issuer eine E-Geld-Zulassung braucht, es auch strenge Regelungen gibt hinsichtlich Whitepaper, Verbraucherschutz, Kapitalpuffer und so weiter. Das machen wir jetzt nicht alles auf, da könnt ihr euch die alten Episoden nochmal anhören. Aber Coinbase sagt eben, auf unsere Plattform kommen nur Tokens, die in Einklang mit der Regulierung stehen. Im November sollen weitere Details bekannt gegeben werden, deswegen viel wissen wir da noch nicht. Aber natürlich, und das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, geht es natürlich hier auch sehr viel um USDT von Tether. Ne? Also USDT hat heute noch keine E-Geld-Lizenz, im Gegensatz zu Circle zum Beispiel oder auch anderen Anbietern in Europa. USDC ist aber natürlich mit Abstand, USDT mit Abstand der wichtigste Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von knapp 120 Milliarden US-Dollar. Andere Börsen haben USDT schon verbannt, also oder eingeschränkt, Bitstamp, OKX, Kraken, Binance zum Beispiel. Was aber ganz spannend ist, ist, dass Tether an sich die seit neuestem so ein bisschen die EU-Regulierungen nun irgendwie auch gewissermaßen begrüßt. Ich sage, das ist herausfordernd, aber jetzt eine technologiebasierte Lösung plant, um mit dem europäischen Markt quasi compliant zu sein. Also bin erstmal gespannt, was das heißt, technologiebasiert, weil ich meine, ja, es ist alles irgendwie technologiebasiert, aber am Ende musst du dich halt an Gesetze halten, period. Und bislang ging es, wie gesagt, Tether nie um Compliance. Da hat man sich immer gedacht, ja, da wird nichts kommen in Europa, vielleicht kommt aber jetzt doch was. Also ich denke, sollten da gespannt sein, aber es ist nichts, was schnell passiert und sicherlich kann man mal damit rechnen, dass da nichts bis Ende des Jahres, soweit würde ich mich aufs Fenster lehnen, aus dem Hut gezaubert wird und wann dann da erstmal delistet wird. Also ich denke, es sind einfach News, die naheliegend waren, weil sich die Börsen natürlich auch schützen müssen und da jetzt keine Tokens, die irgendwie gegen Gesetze widersprechen, listen dürfen. Aber dennoch zeigt es jetzt, MiCA wird jetzt relevant eben in der Praxis und entsprechende Maßnahmen werden umgesetzt. Dann ein weiteres, ein drittes Update aus Europa. Und zwar geht es hier um das DLT-Pilot-Regime. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es hat 19 Monate gedauert, jetzt ist es aber soweit. Nämlich, der erste Player hat grünes Licht bekommen, eine DLT unter dem DLT Pilot Regime in der EU zu betreiben, und zwar schon ab dem 18.11. Und zwar ist das die Zentralverwahrstelle CSD Prag, die jetzt von der Tschechischen Zentralbank eine Genehmigung erhalten hat. Und somit ja ist diese CSD Prag nun die erste Einrichtung, die eine Genehmigung erhält in dem Kontext des Pilot Regimes, was eben schon einen wichtigen Meilenstein auch darstellt. Und vielleicht da nochmal so ein bisschen rausgezoomt, will das Pilot-Regime eben ermöglichen, dass Finanzmarktinfrastrukturen mit Blockchain-Technologie sowohl für Handel als auch Abwicklung von verschiedenen Finanzinstrumenten experimentieren können, um aber das Ganze eben in einem rechtssicheren Raum auch zu machen. Also das war die initiale Vision, und zum Beispiel soll jetzt hier eben CSD Prag auf die Emissionen, Abwicklung von Anleihen und Verwendung der Technologie konzentrieren. Also das heißt, endlich ist der erste Player, sage ich mal, da. Ich denke, das hat man sich schon erwartet, dass das ein bisschen schneller geht als 19 Monate. Gab am Anfang ja ziemlich viel Euphorie. Zuletzt gab es ja auch viel Kritik am Pilot-Regime, hatten wir auch schon drüber geredet. Da hat es im Endeffekt auch noch eine Nachjustierung von der Kommission gegeben. Zuletzt, sodass es ein bisschen geschärft wurde. Und ja, ist natürlich jetzt die Frage, ob das jetzt so der Beginn war und es jetzt richtig losgeht oder ob das jetzt einfach mal nur ein Player war. Und erstmal bleibt es dabei, dementsprechend, wir bleiben da für euch dran, aber sicherlich auf jeden Fall ein guter Schritt, dass jetzt der erste Player hier entsprechend unter dem DLT-Pilot-Regime auch operieren kann. Gut, und dann zu guter Letzt, bevor wir zu den Fundstücken kommen, mal wieder auch zu dem Thema, was wir sehr oft beleuchtet haben, und zwar geht es um FTX. Und zwar wurde bei FTX nun der Auszahlungsplan beschlossen, hat aber auch Kritik geerntet. Und zwar hat der US-Insolvenzrichter, der zuständig war, jetzt im Oktober den Liquiditätsplan für FTX genehmigt, der konkret vorsieht, dass 98% der Nutzer etwa 119% ihres beanspruchten Kontowerts zurückerhalten sollen. Das sind bis zu 16 Milliarden US-Dollar, die eben alle, die von der Insolvenz von FTX betroffen waren. Also die Entscheidung ist jetzt 2 Jahre nach dem Insolvenzantrag von FTX gefolgt. Wann es jetzt losgeht mit den Entschädigungen, ist noch unklar. Bisweilen wurde eben auch so als Randnotiz die Rückzahlung von Mt. Gox auf Oktober 25 verschoben, nur für diejenigen, die es vielleicht betrifft. Und was immer wichtig ist, ist hier, dass schon dieser Auszahlungsplan, das klingt ja erstmal wirklich super, 98% der Nutzer erhalten 119% ihres beanspruchten Kontowerts. Das klingt ja so super, war ja dann jetzt gar nicht so schlimm, sage ich mal. Aber es ist eben ein bisschen anders, weil der Plan nicht die Kursgewinne von Kryptowährungen zwischen November 2022 und 2024 berücksichtigt. Das heißt konkret, und da gibt es auch einen FTX-Gläubiger, der das mal so ein bisschen jetzt ausgerechnet hat, den wir hier zitieren, dass Nutzer eigentlich nur 10-25% des aktuellen Werts zurückerhalten werden, weil eben der Wert oder nicht die Bitcoins oder die Kryptos ausgezahlt werden, sondern halt nur der US-Dollar-denominierte Wert. Und zum Vergleich, bei FTX-Insolvenz stand Bitcoin bei 16.000 US-Dollar. Jetzt stehen wir halt über 60.000, ne? Das heißt, die Nutzer oder die Betroffenen hatten jetzt jahrelang keinen Zugriff auf ihre Tokens, logischerweise, ist ja Teil des ganzen Insolvenzverfahrens, konnten also gar nichts machen. Und ja, sie werden jetzt vermutlich nicht schlechter gestellt als vor 2 Jahren, aber haben eben auch an dieser Rallye von vielen hunderten Prozent da eben auch nicht partizipieren können. Also deswegen, ja, vielleicht doch nicht so rosig, wie das auf den ersten Blick letztendlich scheint.
Also erstmal freue ich mich ja, dass die Anleger an ihr Geld kommen. Da stecken ja so teilweise massive Schicksale dahinter, wenn du große Geldbeträge verlierst. Das ist teilweise richtig hart. Auf der anderen Seite zeigt dieser FTX-Auszahlungsplan für mich die Grenzen des traditionellen Insolvenzrechts auf. Und zwar, wenn man es im Kryptobereich anwendet. Also die Kritik an dieser Nichtberücksichtigung von den erwähnten Kursgewinnen finde ich nachvollziehbar. Und es zeigt halt auch die Schwierigkeit, generell den etablierten Rechtsrahmen auf super volatile Digital Assets einfach so anzuwenden. Ja, also auf eine Art, mein Rechtsempfinden sagt ja schon, das ist auf eine Art irgendwie ein Betrug. Und man macht es sich hier ein bisschen einfach.
Ja, vielleicht letzte Bemerkung auch von meiner Seite. Ich glaube, einerseits die jetzt immer wieder kehrende Erinnerung an alle, not your keys, not your tokens, not your coins. Also die Rückbesinnung darauf, wie wichtig eigentlich Self-Custody ist. Und ich glaube, da sehen wir auch ein bisschen quasi stärker rausgezoomt einen großen Trend, was auch die zentralisierten Börsen selbst angeht, dass sie langfristig, glaube ich, immer stärker auf Blockchain-Netzwerke bauen, was ihre eigene Infrastruktur angeht. Wir sehen das bei Coinbase, quasi mit ihren mit ihrer ersten eigenen Layer 2. Heute wird eine weitere große Kryptobörse ihre eigene Layer 2 vorstellen. Also da, ich glaube, da wird es noch sehr viel weitere News geben. Und auf der anderen Seite ist es noch so ein bisschen marktkommentarseitig interessant, dass auch da in der Auszahlung dann der Kundengelder auch ein Bullish-Faktor drin ist, weil die ehemaligen FTX-Kunden ja schon eher auch eine starke Neigung dazu haben, in Kryptowerte zu investieren. Ich glaube nochmal, der viel stärker auch als Kunden auf Coinbase und Kraken, also einfach was das Customer Profile angeht, der Leute, die damals ihre Gelder auf FTX hatten und dass mit der Auszahlung auch neue Liquidität wahrscheinlich in den Kryptomarkt zurück allokiert wird.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind ziemlich genau auch bei einer Stunde gelandet. Machen wir so langsam einen Haken drunter, gehen zu den Fundstücken. Vielleicht fangen wir mit dir an, Max. Was hast du uns und unseren Hörern und Hörer heute mitgebracht als Fundstück?
Ich habe es auf die letzten Minuten nochmal geändert gerade, weil ursprünglich hatte ich ein Piece zu Stablecoins, aber es haben wir sehr viel über Stablecoins gesprochen, deswegen habe ich mich an ein anderes Piece erinnert, was mir sehr gut gefallen hat in den letzten Wochen. Das ist ein Research-Piece zum Thema Token Value Capture von Layer 2s und Layer 1s. Es ist von einem Researcher mit dem Namen John Charbonneau veröffentlicht. Das ist wirklich ein langer, langer Read, aber einmal die komplette Übersicht darüber, wie welche nach welchen Frameworks du eigentlich Tokens wie Sol, ETH, aber auch so Governance-Tokens von Arbitrum oder Optimism, wie du die eigentlich bewerten kannst, nach welchen Metriken. Und das ist für mich sehr interessant, weil es immer mehr auch quasi den Zeitgeist widerspiegelt, dass die nächste Generation an Investoren, gerade auch durch die Institutionalisierung von Krypto-Assets, immer stärker natürlich auch über den fundamentalen Wert dieser Tokens nachdenkt und weniger narrativ getrieben investiert. Und dieser Post gibt sehr interessante Frameworks, wie du auch anhand klassischer Finanzmodelle die Bewertungen dieser Netzwerke bestimmen kannst.
Danke dir, gucken wir auf jeden Fall auch mal rein. Michi, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe den State of Crypto Report 2024 von A16Z mitgebracht. Link auch in den Show Notes. Ich finde, das ist ein hervorragender Überblick über die wichtigsten Entwicklungen im Kryptosektor. Und zwar ein bisschen breiter betrachtet, also aufs ganze Jahr betrachtet. Ja, die zoomen schön raus. Es ist aber auch quantitativ mit Statistiken. Und besonders wertvoll an dem Report finde ich die Kombination aus harten Fakten und den Interpretationen von A16Z. Und der Report ist letztlich für alle, die verstehen wollen, wie sich der Sektor jenseits der Kurs- und Preisturbulenzen entwickelt. Ja, also da wird viel auf Fundamentals eingegangen, auf Technologie. Ja. Und für alle, die ist dieser Report eigentlich Pflichtlektüre aus meiner Sicht, um nur ein Beispiel zu nennen, was ich ganz spannend finde, dass Stablecoins insbesondere in Q2 des laufenden Jahres mit 8,5 Billionen US-Dollar Transaktionsvolumen richtig ihre Stärke gezeigt haben. Das war in dem Zeitraum zweimal höher als Visa. Genau, und solche Insights findet ihr ganz viel in dem Report. Viel Freude bei der Lektüre.
Super, danke dir. Dann komme ich zu meinem Fundstück und da werden unsere Bitcoin-Hörer wahrscheinlich schon drauf gewartet haben und da haben wir auch überlegt, ob wir es in der Episode mit aufnehmen. Und zwar geht es um ein Paper der EZB-Mitarbeiter Jürgen Schaaf und Ulrich Binzhals zum Bitcoin, könnte man sagen. Ein weiterer Streich, ist ja nicht das erste Mal, dass sich Jürgen Schaaf und Ulrich Binzhals sehr kritisch zu Bitcoin äußern. Titel ist The Distributional Consequences of Bitcoin. Und da, um vielleicht das Ganze in einem Satz zusammenzufassen, auf Englisch kurz: If the price of Bitcoin rises for good, the existence of Bitcoin impoverishes, also verarmt, both non-holders und latecomers. Also was das Paper quasi sagt, ist schön und gut, selbst wenn der Bitcoin-Preis langfristig steigt, dann führt es das dazu, dass Leute, die kein Bitcoin halten oder zu spät reinkommen, dadurch im Endeffekt verarmen, um das so zu zitieren. Ich denke, man kann zu dem Paper sehr, sehr viel sagen. Ich werde es im Endeffekt euch mitgeben. Guckt euch das mal an, guckt mal rein. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viel Diskussion jetzt auf Twitter zu dem Paper, sowohl Kommentare als auch spannende Memes. Was wir versuchen werden, ist auch einen der Autoren einzuladen zu unserem Podcast, damit wir das Thema mal ein bisschen tiefer legen können, weil es, wie gesagt, zu viel ist für auch eine News-Episode oder ein Fundstück. Aber lest euch das schon gerne mal durch und wir halten euch ja, auf dem aktuellen Stand, ob wir es schaffen, einen der Co-Autoren in Podcast bei uns zu gewinnen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die Episode. Also Michi, Max, schön, dass ihr heute mit dabei wart bei der Episode. Hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bis zum Ende. Freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr einen Podcast feiert, dann sehr gerne uns unterstützen, indem ihr uns Freunden weiterempfehlt, Familie, Bekannten und so weiter, uns eine gute Bewertung gibt, auf Social Media folgt. Das ist, denke ich, das größte Gute, sage ich mal, was ihr uns tun könnt an der Stelle. Und ansonsten, ja, danke nochmal fürs Zuhören. Danke euch, Michi, Max, und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.